Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
TKKG. Juhu. TKKG. Juhu. Total Karl und Klößchen mit der neuen Note und Gabi die Pfote, ja, da sind wir, die neuen vier. Total ist der Kopf des Ganzen, Karl ist der, die Totzen tanzen, Klößchen ist der Gaben Typ, Gabi hat den Vater lieb. Das war
noch ein Intro.
Ja, aber sie denken nicht, sie glauben jetzt vielleicht, dass es TKKG ist hier, mit Sascha Dräger als Tarzan.
Mit Sascha Grey als Tarzan.
Mit Sascha Grey als Gabi. Falsch. Hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntagnachmittag. Hier ist Radio 1. Es ist 4:05. Ich wünsche Ihnen einen recht herzlichen, schönen 50% Sonntag. Die anderen 50% wünscht Olli.
Hallo, ich wünsche Ihnen auch 50% richtig schönen Sonntag. Wir haben heute was ganz Besonderes für Sie vorbereitet.
Heute machen wir zum allerersten Mal in der Geschichte von Sanft und Sorgfältig so richtig unser Promi-Wissen zu Geld. Heute wird alles, was wir wissen über Prominente und alles, was Sie wissen über Prominente, ausgeplaudert und ausgepackt. Sowas wie eine Extended-Version von Prominent, das Magazin mit Constanze Rieck, was immer nach einem perfekten Dinner läuft, wochentags. Ja. Heute 2 Stunden lang nichts anderes als Promi-Geschichten, Gossip und das Leben der Schönen und Reichen.
Hier Boulevard, Boulevard, Boulevard.
Ja, warum denn auch nicht? Heute ist der Bild am Sonntagtag. Heute ist der Tag, wo man einfach mal ein bisschen inhaltlich schleifen lassen kann, wo man einfach mal sich ein paar Sachen ausdenkt. Zum Beispiel wusstest du, dass Jenny Elvers
eine Affäre hatte mit Rainer Lauterbach.
Ja, und mit Alex Jolich.
Aha. Und mit Thomas D.
Und früher mal eine Frau war.
Echt? Nee, das habe ich jetzt nicht.
Mit Thomas D. hatte Jenny Elvers auch mal was?
Natürlich, der war richtig heartbroken danach. Das ging durch alle Gazetten.
Thomas D. hatte mal eine Affäre mit Jenny Elvers und war danach, öffentlich hatte er danach Liebeskummer.
Ja, öffentliche Liebeskummer. Und hat das dann auch wirklich überall publiziert und ist dann auch, das war die Phase, wo er mit seinem VW-Bus einfach rumgefahren ist und
ich
einfach
packe meine Sachen und bin raus, mein Kind. Thomas D. ist auf der Reise
und hat Rückenwind.
War das auch die Zeit, wo er sich aus Frust und Kummer über die Trennung von Jenny Elvers hat diese ganzen Tribals tätowieren lassen?
Ja, genau. Das ist ja eigentlich gar kein Tribal-Schriftzug, sondern da steht eigentlich Jenny auf den Arm geschrieben. Jenny Elvers.
In so altdeutscher Schrift.
In so einer altdeutscher Schrift, genau.
Sieht aber aus wie ein ganz großes J. Sieht aus wie ein Tribal.
Ja, wir sind noch gar nicht richtig in der, deswegen reden wir über den, können wir noch über den Boulevard reden, weil wir da noch gar nicht richtig angekommen sind.
Was heißt noch, Olli? Das setzt voraus, dass du schon Pläne hast, von denen ich noch nichts weiß. Du möchtest groß rauskommen?
Ja, ich plane eine Affäre mit Andrea Sawatzki. Damit ich auch, also mal über den roten Teppich damit ich auch mal über den roten Teppich komme.
Soll ich dir mal, meine Gefühle beim roten Teppich erzählen, ich hatte das letzte Mal.
Bist du schon mal über den roten Teppich
gelaufen? Ja, mehrmals schon. Eine Mischung aus, ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, beziehungsweise habe jahrelang einfach, wurde nie eingeladen und dann, sobald ich eingeladen wurde, habe ich es halt gemacht. Nee, ich war mal beim Filmpreis auf dem roten Teppich und kürzlich erst beim Deutschen Fernsehpreis und das ist ja so, man muss sich das so vorstellen, man steigt da aus meistens einer Limousine, weil man da hingefahren wird, aus.
Ja.
Oder aus einem Taxi, wenn man nur so eine Billo-Platzkarte hat, dann kriegt man nur eine Taxifahrt, die man dann selber bezahlen muss. Dann wird man vom Taxi da ausgeladen und dann steigt man aus. Und das ist ja noch gar nicht, wenn man wirklich ein großer Star ist, also zum Beispiel Veronika Ferres, Sylvie van der Vaart, ein richtiger Megastar, dann geht das Blitzlichtgewitter los, sobald du das Auto verlässt. Aber wenn du so ein, ich sag mal, mittelbekanntes Radiogesicht bist, dann passiert erstmal gar nichts, wenn du aus dem Auto aussteigst. Dann stehst du erstmal da und musst dich einreihen in die Reihe von den anderen unbekannten Prominenten, die auch alle immer einen roten Teppich wollen.
Erniedrigend, oder?
Es ist wahnsinnig erniedrigend. Und man muss sich vor allen Dingen vorher immer, erster Tipp, Mantel ausziehen, Schal ausziehen. Das muss man immer jemandem mitgeben, der dann am roten Teppich vorbeiläuft, der dann schon mal reingeht. Weil man dann, wenn man fotografiert werden möchte auf dem roten Teppich, muss man immer so, sollte man keinen Sakko oder keinen
Mantel anhaben. Und warum nicht? Warum nicht?
Nee, habe ich gehört von der Bunte, von Patricia Riekel, die sagte, ich soll immer schön Mantel ausziehen.
Und was ist, wenn keiner da steht, der den Mantel abnimmt? Dann hast du den Mantel selber um am Arm. Und
nee, dann muss man den knüdeln und muss man den werfen. am Anfang des roten Teppichs muss man den ganz weit werfen.
Und dann wieder aufnehmen, wenn er da irgendwo rumliegt.
Ja, das Problem ist halt, wenn man nicht so weit werfen kann oder wenn man sehr schweren Mantel hat, dann schafft man halt bloß 2 Meter und das ist halt, gibt's peinliche Fotos. Auf jeden Fall steht man dann da am roten Teppich und wenn man so halbwegs bei Verstand ist, dann ist man natürlich vor Fremdscham gelähmt, weil man denkt, das ist so unangenehm, was ich hier gerade mache. Ja. Und passiert mir ja immer. Ich nehme mir vor, über einen roten Teppich zu laufen, um irgendwelche Fotos. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Fernsehpreis habe ich gedacht, ich gehe darüber, weil vielleicht macht das ja Werbung für die Sendung. Was für eine irre, eigentlich was für ein irrer Selbstbetrug eigentlich auch, ne?
Absolut. Und ich bin einmal eingeladen worden, auch auf so eine Veranstaltung, auf die 1Live-Krone. Das ist 2008 oder so gewesen. Und dann war da auch so ein Einlass, so mit dem roten Teppich. Und dann bin ich aus dem Wagen ausgestiegen und da standen die ganzen anderen Promis da und haben mir alle ihre Mäntel gegeben. Und dann musste ich mit den Mänteln und den Schals von den Leuten da halt also an der Seite am roten Teppich vorbei und hab dann all den, also ich habe dann mehr so einen Job gemacht da. Mhm. Ja, das war.
Dann stehst du da am roten Teppich am Anfang. Und dann gehst du da, also ich gehe da meistens immer so zügig drüber, dass selbst wenn es irgendjemanden geben sollte, der Lust hätte, mich zu fotografieren, was aber nie der Fall ist, die gar keine Zeit gehabt hätten, weil ich einfach so links und rechts mit Scheuklappen auf quasi dran vorbeilaufe und denke, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei.
Aber ist es dann nicht viel besser, wenn man einfach, wenn man auf die Veranstaltung muss, am roten Teppich vorbei durch den Seiteneingang
kann? Ja, natürlich. Aber
warum machst du das denn nicht?
Weil ich ein Vollidiot bin, wie du vielleicht weißt.
Ja, das weiß ich, aber trotzdem solltest du doch, also du bist doch ein erfahrener Vollidiot. Du solltest doch über die Jahre jetzt gemerkt haben, dass es besser ist, einfach mal an der Seite vorbeizugehen.
Ja, das mache ich ja auch meistens. Also ich gehe eigentlich, ich glaube, 2 oder 3 Mal bin ich da über den roten Teppich gelaufen. Und dann immer, weil ich da gedacht habe, es bringt irgendwas. Oder wenn man zum Beispiel Teil der Veranstaltung ist, weil man irgendwie eine Laudatio hält bei einer Preisverleihung oder weil man irgendwie in die Veranstaltung eingebunden ist, dann habe ich das Gefühl, es gehört sich so dem Gastgeber entsprechend oder gegenüber, dass man dann da auch sich bei der Veranstaltung zeigen lässt, abfotografieren lässt.
Weißt du, warum ich nicht auf solche Veranstaltungen gehe und auch nicht auf so Promi-Aftershow-Partys?
Nee, warum nicht?
Weil es immer das Gleiche ist. 2 Apfelschorlen und ich bin nackt. Echt jetzt. Also, und das ist einfach, das geht nicht mehr.
Neigst du so zum Exzess auf Promi-Veranstaltungen?
Ja, wie gesagt, das ist mein, da ist Olli, 2 Apfelschorlen, ich bin nackt, Schulz wieder. Und dann werden die Leute genau.
Hausverbot fast überall. Kein Studio lässt sich mehr rein, weil da ist Olli, 2 Apfelschorlen, Schulz. Und der hat bei uns Hausverbot schon lange, aber schon seit 1992.
Ja, das ist einfach nicht für mich gemacht, sowas. Außerdem fühle ich mich da uncool. Auch, ja. Außerdem bin ich ja auch jemand, der gerne mal gegen das Etablissement hetzt.
Gegen das Etablissement?
Ja, Etablissement, du weißt, was
ich meine. Ja, ich weiß.
Ja.
Gegen das Etablissement. Jetzt stellt sich vor das Etablissement und wenn Leute reinkommen, um sich zu entledigen ihrer Notdurft, dann hetzt du gegen das Etablissement. Stehst vor dem Pascha und hetzt gegen das Pascha.
Das mache ich zum Beispiel auch.
Komm, ich reite noch weiter drauf rum, dass du gerade Establishment und Etablissement verwechselt hast.
Ja, habe ich gerade wirklich. Mein Gott.
Das kann passieren. Ja. Du hast schon einen Apfelschau, hast du schon Intus. Das kann passieren.
Ich habe 2 Intus.
Ei. Ach, das erklärt auch den schlagerten Penis. Du, Olli.
Etablissement. Aber schön ist, wenn man selbst über so eine Dummheit noch lachen kann,
oder? Ja, das geht mir ja auch so. Das zeichnet einen besonders dummen Menschen aus, wenn er dumm genug ist, noch über seine eigene Dummheit zu lachen.
Ja, aber das ist dann, stirbt man manchmal auch glücklicher wenigstens. Sonst denkt man irgendwann, wie schlimm ist das, wenn du im Sterbebett liegst und weißt, mein Gott, war ich ein Vollidiot das ganze Leben. Ist doch besser, wenn du denkst, ja, war alles ganz schön dumm, aber witzig.
Ist das eigentlich, wo wir gerade bei diesem Thema sind, ist das eigentlich eine Art von Können, dass Markus Lanz seine Sendungen kann? Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer, Markus Lanz schlecht zu finden. Das geht ja auch so. Ne? Also viele Leute sagen immer, Markus Lanz ist ja doof, warum gehst du da hin? Und ich sage aber, ich finde das wirklich gut. Und ich halte das für eine Art Können, dass Markus Lanz in der Lage ist, zum Beispiel Wetten, das zu moderieren. Und ich weiß genau, zum Beispiel, du könntest es nicht, weil du einfach... Du könntest es bestimmt, so Entertainer-mäßig, aber du würdest abends im Bett liegen und nicht einschlafen können, weil du dich so sehr schämen müsstest, was du für einen Scheiß angekündigt hast, hinter dem du gar nicht stehen kannst.
Ja, aber ich würde es auch so ankündigen, dass jeder merkt, dass ich nicht dahinter stehe. Deswegen würde ich wahrscheinlich nur eine einzige Sendung moderieren.
Ja, genau, es geht mir nämlich auch so. Aber das ist doch eine Art von Können, zum Beispiel, dass Markus Lanz so ein Ding einfach runtermoderiert und da nicht abends schwitzend im Bett liegt und denkt, oh Gott, war ich schlecht heute? Oder war das furchtbar, dass ich Rocky das Musical ankündigen musste und so tun musste, als würde ich das gut finden?
Aber der ist halt Profi, der kann geschäftlich und privat sauber trennen, weißt du? Und das können wir halt nicht, weil wir halt Menschen sind, die auch versuchen, unser Innerstes nach außen zu kehren und Leuten unsere eigene Gefühlswelt mitzuteilen, damit die wissen, was für ein Eier wir am Wandern haben.
Ja, das ist so ein bisschen, wir sind so ein bisschen wie Jenny Elvers, weil Jenny Elvers kann auch nichts verbergen. Und Sylvie van der Vaart auch nicht. Die kann noch so lächeln, aber, und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema heute.
Gossip,
ja, man sieht es immer an den Augen. Ganz wichtig, immer beim Lächeln. Ein Lächeln kann falsch sein. Man muss immer auf die Augen gucken. Wenn die Augen starr und tot sind, dann weiß man, wie es wirklich in Sylvie van der Vaart aussieht. Und es sieht nicht gut aus in ihr. Es sieht aus wie die unaufgeräumte Zweitwohnung von
Jan Fedder.
Jan Fedder. Oh Gott, 1000 Bilder. Die unaufgeräumte Zweitwohnung von Jan Vetter. Und zwar von einer Zeit, als er noch in Bad Segeberg mal in Winnetou gespielt hat. Was er nie hat, aber mal für ein Casting hat er sich eine Wohnung organisiert und vergessen, die abzumelden. Seitdem läuft die nie so weiter.
Ich habe tatsächlich mal über Jan Vetter ein Special gesehen, im dritten. Und dann hat er gesagt, er wohnt mit seiner Freundin zusammen. Er wohnt aber auch noch in einer anderen Wohnung, wo er mal arbeiten kann.
Ja, war.
Also,
Knickknack.
Knick, knack, arbeiten kann. Ja, wir werden immer so mit den Händen werden mir immer so Sachen angezeigt. 10 Minuten haben wir noch Zeit zu reden, oder was?
Oder die...
10 Minuten reden wir schon.
Die 10 Minuten reden wir jetzt schon?
Ja.
Das ist aber allerhöchste Eisenbahn für einen geilen Song. Hier ist Beyoncé und All the Single Ladies.
Ihr habt ja alle ganz schön Bock zum Feiern, oder? Wollt ihr feiern? Ja. Habt ihr Bock auf Ibiza?
Hast du Bock auf Ibiza?
Ich habe richtig dolle Bock auf Ibiza.
Auf Ibiza, da hängen ja auch die großen Stars alle rum, oder?
Ja, Luna, nee, die ist auf Mallorca.
David Garrett oder David, nee, Guetta.
David Garrett und David Guetta sind ein und dieselbe Person.
Ach so, stimmt.
Habe ich jahrelang nicht verstanden, aber es ist, wenn David Guetta mal ein bisschen einen auf Bildungsbürger machen will, dann zieht er sich seine Perücke mit den langen Haaren auf und eine Geige, eine Fiedel nimmt er dann mit und dann macht er seine Songs als Solo-Violinist.
Bist du eigentlich der Meinung, wenn sich ein Prominenter als Partner einen anderen Prominenten sucht, dass das einfach nur kalkuliert ist oder dass das wahre Liebe ist? Oder meinst du, man ist so in seinem Käfig gefangen? Du bist näher an den Stars und Promis dran als ich. Du bist ein richtiger Society-Experte, deswegen frage ich dich. Meinst du, Prominente suchen andere Prominente, um das zu veröffentlichen? Oder meinst du, es ist wahre Liebe? Oder wie kann man das einschätzen, prozentual, Jan?
Nun, Olli, ich glaube, zum einen ist es natürlich... häufig auch so bei normalen Menschen, bei Ihnen da draußen, liebe Radio-Einzuhörer, bei ganz ordinären Menschen mit Festgehalt und 27 Urlaubstagen im Jahr, auch sie verlieben sich ja gerne branchenintern. Man findet seine Liebe, wenn man sie nicht in der Schule gefunden hat oder beim Squash, auf der Arbeit. Und ähnlich ist bei Prominenten ja auch, die haben eben keinen Arbeitsplatz, sondern sind einfach prominent. Und prominent kannst du überall sein. Aber natürlich ist es schön, wenn der Partner die Nöte und die Zwänge, die man selbst empfindet, als Prominenter nachvollziehen kann. Deswegen tun sich so viele Prominente zusammen, zum einen. Anders sieht das natürlich aus, wenn du zum Beispiel Khalid Boularouche zum Beispiel heiraten möchtest. Mhm. Aber nichts zu bieten hast, außer halt ein paar gemachte Brüste, dann bietet es sich an, natürlich dann über den Partner prominent zu werden. Das gibt's ja auch.
Was ist denn mit Sarah Connor? Könnte die nochmal so einen normalen Bäcker heiraten oder so?
Ich glaube schon. Sie hat ja mal mit Mark Terenzi einen einfachen...
ganz einfachen Menschen
gehabt. Kreditwarenbetrüger geheiratet. Ja,
das stimmt.
Einen einfachen Europapark-Großdarsteller. Nee, aber ich glaube schon, die hat auch einen wahnsinnig netten Freund, der jetzt, ich glaube, ihr Manager oder sowas ist. Ne? Also wenn ich richtig informiert bin.
Ihr Manager und Lebenspartner.
Ja, genau, ne? Aber es ist ein cooler, also es gibt, ich sag mal so, wenn man diese Kombination Promi und Management auch gleichzeitig liiert, da gibt es schlechtere, in die man sich verlieben kann.
Sind hier Prominente, wer denn zum Beispiel, was ist schlechter?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich in...
deinen Steuerberater verlieben würde.
In Mensch, was schon öfter mal passiert ist.
Ja.
Aus so einer Art Verwirrung, als er mir dann gesagt hat, wie viel ich nachzahlen muss.
Ja.
Da habe ich dann meine Gefühle verwechselt.
Also, wollen wir das nicht zusammen nachteilen, hast du ihn dann gefragt. Wollen wir das nicht zusammen?
Wäre es nicht einfacher, wenn wir heiraten würden. Können Sie die Hälfte dazu zahlen?
Wollen wir nicht zusammenschmeißen? Ich habe eine Frage.
Mein Steuerberater kennst du.
Kenn ich nicht,
der Steuerberater. Ist der einzige Mensch, der in Köln noch...
Der noch
erstmal zu mir hält. Der einzige Mensch, der in Köln rauchen darf. Also ja. Ganz, ganz große, so froschartige, weißt du, wie wenn die Fingernägel an den Kuppen so groß werden.
Ja.
Riesengroß, ist immer ein Zeichen für Gefäßkrankheiten. Und riesige, froschartig sitzt er dann da und macht eigentlich hauptsächlich nur meine Steuererklärung. Aber nicht, weil meine Steuererklärung so umfangreich ist, sondern weil er gar keine Zeit hat, weil er quasi nicht richtig, nicht kompetent genug ist für mehr.
Weil er normalerweise schon Skulpturen aus Zigarettenrauch formt.
Ja, oder aus Zigarettenkippen. Und der ist wirklich, du kommst da rein und du siehst ihn erst gar nicht. Du denkst irgendwie, da hat einer irgendwie beim DJ Bobo-Konzert die Nebelmaschine angelassen, aber in Wirklichkeit ist es das Büro meines Steuerberaters. Man riecht immer danach wie 3 Tage Kneipe, wenn man da mal war zur Sitzung.
Jetzt muss ich interne Geschichte aus meinem. Es geht ja auch heute um privaten Gossip so ein bisschen.
Ja, wirklich?
Ich habe den gleichen
jetzt
auch gerade eben. Ich habe den gleichen Steuerberater wie Westbam.
Echt?
Ja.
Und?
Also Westbam steht gut da. Also, seit ich den Steuerberater wie Westbam habe, geht's Westbam entscheidend viel besser. Das ist
ja, da ist aber natürlich die Frage, kann man Flüge nach Ibiza und vor allem Amphetamine steuerlich absetzen? Kann man, sind Amphetamine absetzbar? Und wenn ja, bis zu welchem Freibetrag? 4.500 Euro Amphetamine sind steuerfrei im Jahr.
Verstehe.
Okay. Amphetamine sind übrigens, das sind Drogen, die sowohl an Land als auch im Wasser wirken.
Jan, du bist ja richtig gut drauf heute.
Ich weiß gar nicht warum. Es ist heute so ein lauer Sonntag irgendwie. Ich fühle mich irgendwie aufgezeichnet heute. Ich fühle mich, als wäre ich aufgezeichnet.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir keinen Leistungsdruck haben.
Und auch keine Live-Sendung ausnahmsweise. Wir befinden uns bereits
im Urlaub.
Im Urlaub eigentlich, aber hatten trotzdem noch die Energie, uns mal hinzusetzen und mal so ein Ding runterzurotzen, was wir Sendung nennen. Aber anderswo würde es durch keine Abnahme gehen.
Ja, während Sie das jetzt hier hören, liege ich schon mit Wespe am Arm in Arm in Ibiza gerade in der Chill-Out-Area und versuche ein bisschen runterzukommen. Und im Hintergrund brüllt die ganze Zeit Sven Fete.
Wir sind eine geile Feiergemeinde.
Ja. Wer ist denn eigentlich, wenn man sich so verliebt, auch in einen Arbeitskollegen?
Das ist mir auch schon passiert übrigens.
Ist dir passiert? Mhm. Bei Radio 1 in jemand?
Ah, vielleicht.
Wenn du dich bei Radio 1 in eine Person verlieben müsstest, weil dich sonst die Taliban foltert, das ist ja unser altes Spiel.
Knut Elstermann, sofort.
Knut Elstermann,
ja,
weil du mit ihm über Filme reden kannst.
Beim Petting.
Ja, weil du kannst immer mit ihm über Filme reden.
Genau, Knut Elstermann.
Ich würde MC Lücke nehmen.
Wieso?
Weil der so ein Musikfan ist und ich finde, der hat so eine beruhigende, liebevolle Stimme. Und okay. Wenn der redet im Radio immer so, als wenn der wirklich auch einem was Gutes will. Also der redet nie, der leidet nicht oder so, der hat eine schöne Stimme. Eine schöne Radiostimme. Und wenn diese Stimme danach zu mir sagen würde, Olli, du warst toll heute, dann ist das dann fühlt sich das ganz mauschelig an.
Jetzt fällt mir gerade was ein.
Na?
Haben wir eigentlich gute Radiostimmen? Ich meine, inhaltlich stehen wir gut da. Aber sind wir eigentlich rein akustisch überhaupt tauglich für das Medium Radio?
Es ist aber von Anfang an klar, dass wir dafür nicht tauglich sind und waren. Das hat aber auch nie jemand also bezweifelt, beziehungsweise das ist ein offenes Geheimnis, dass wir nicht die größten Radiostimmen haben. Aber wir haben auch nicht die schönsten Radiogesichter. TV-Gesichter.
Glaubst du, dass wir eines Tages nochmal, wenn wir ganz fleißig sind und uns ganz doll anstrengen, in Promisphären vordringen, dass wir wirklich mal so ein Abendessen, vielleicht wir beide zusammen mit Sylvie van der Vaart haben?
Ich habe ja bei Fußball gespielt, bei einer Charity-Veranstaltung. Ich bin ja ein Kinderkicker. Kinderkicker, genau. Und da habe ich mitgemacht. Und da war sie ja da mit ihrem Sohn. Der Sohn hat
Damien, aber der wird rausgehalten aus der Öffentlichkeit, der Damien.
Nee, ne? Damien hat sofort mitgespielt und vom Stadion.
Aber aus der Öffentlichkeit wird raus, der musste mit einer Papiertüte über den Kopf kicken.
Nein, der musste ganz normal kicken und der Stadionsprecher hat auch nur eigentlich noch von ihm geredet. Und dann hat der Torwart noch einen Ball durchgelassen. Das war alles für alle anderen, war es ärgerlich. Am meisten hat sich Peter Lohmeier drüber aufgeregt.
Ja, also verbissen in den kleinen Van der Vaart reingekriegt.
Der hat ihm fast eine geklatscht, wirklich. Der war überhaupt. Und Silvi van der Vaart ist so groß wie ein Sack Schrauben.
Ja.
Ist ziemlich, also sehr,
behaart, sehr behaart.
Braun.
Sehr behaart. Ganz viele lange schwarze Haare am Körper.
Ja, genau. So einen ganz kleinen, knappen Oberlippenbart.
Ja.
Und war an der ganzen Stelle und hat wunderschöne, superschöne, lange, schwarze Arme.
Wusste.
Ja. Und die hat mit keinem geredet. Da kommt man nicht ran. Da kommst du nicht ran an so eine Frau.
Ja, aber ist es, weil sie nicht will oder weil die Menschen sich nicht trauen? Das ist ja eh immer so bei so diesen esoterischen, ätherischen, feeartigen Frauen, diese wunderschönen, im gleißenden Licht ihrer Schönheit stehen, dass man sich fragt, wollen die nicht mit anderen Leuten reden oder trauen sich andere Leute, normale Menschen wie wir jetzt oder unterdurchschnittlich normale Menschen wie wir trauen uns einfach nicht, die anzusprechen, obwohl sie wahrscheinlich große Freude daran hätte, mit uns mal so ein proletarisches Gespräch zu führen. Über was kosten ein Liter Milch oder ein Pfund Butter oder so? Was kostet ein Pfund Butter?
Ein Pfund Butter 2,50 Euro oder so.
Was?
1,75?
Ja. So viel?
Ja, oder?
Was kaufst du denn für Butter?
1,80. Ich kaufe beim Lebensmittel hier bei Karstadt.
Du kaufst die Landliebe-Butter wahrscheinlich.
Meine Butter wird von Kinderhänden zusammengeformt.
Mhm.
In Form eines Herzes.
Wir müssen ganz kurz, apropos Kinderhände, wir müssen ganz kurz mal eben hier die Kinderhände von einem Kollegen, dessen Namen ich gar nicht kenne heute ausnahmsweise. Warum eigentlich nicht? Ach so, weil wir uns in der Vergangenheit befinden. Der macht jetzt mal eben kurz Wetter und Verkehr und die Haschqualität in der Hasenheide.
Und dann sind wir zurück.
Hoffentlich mit der großen Promi-Ausgabe, Promi-Spessel. Von Sanft und Sorgfältig. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und Sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das kennen wir schon.
Hey, Ricky, jetzt reicht's.
Was machen die drei Promis eigentlich?
Jesse ist kürzlich oben ohne über den Kudamm gelaufen.
Ja.
Ich weiß nicht genau, ob im Rahmen einer Psychose oder im Rahmen eines RTL-Exklusivdrehs.
Eines Videos, die hat es nochmal versucht, genau. Mhm. Die hat nochmal ein Video gemacht. Und was hat Dings gemacht?
Was ist das für ein Geruschel da bei dir?
Das ist irgendwie das Kabel von meinem iPad, das darf man nicht anfassen.
Zeig nochmal.
Hier, guck.
Ja, jetzt geht's. Vorführeffekt, jetzt geht's nicht.
Jetzt geht's nicht mehr. Doch, hier.
Oh, so,
hast gehört?
Klingt nicht gut. Nee, als wäre die Nadel auf die Platte geknallt.
Okay, und was macht Ricky?
Ricky ist, glaube ich, hat sich irgendwie, vermute ich jetzt mal, ohne die Quelle zu nennen. Ich glaube, sie hat sich irgendwo eingeheiratet. In irgendeine.
Okay, und Lee?
Lee habe ich kürzlich im Kölner Zoo gesehen, da hat die Tickets verkauft.
Tatsächlich?
Ja.
Also dann haben ja alle drei was zu tun.
Ja, immerhin. Immerhin besser als wir. Wir haben nur einmal in der Woche, ich würde es nicht mal Arbeit nennen, sondern einmal in der Woche Therapiesitzung, hier 2 Stunden. Das ist, ich meine, immerhin haben die einen geregelten Job. Obwohl nackt über den Kuhn am Laufen ist auch nicht.
Ist kein geregelter Job.
Olli, kennst du das eigentlich, wenn eine attraktive Frau auf einen zukommt und einen so anguckt und mustert und dann nichts sagt, außer, also ich mache ja Sport.
Ja, das ist die Redakteurin Juliane zum Beispiel, die hier arbeitet, die macht das zum Beispiel immer mit mir. Ne? Die ist so ein bisschen abwertend, weil die hat, man merkt, dass das eine Leistungssportlerin ist. Und die macht hier die Sendung so ein
wahnsinnig bisschen, festes Bindegewebe, ist mir auch schon aufgefallen.
Wahnsinnig festes Bindegewebe und auch nur, also wirklich mit Top-Class-Prominenten, also ja. High-Class-Prominenten.
Ist so einer dieser Menschen, dieser seltenen Menschen, die immer, wenn man Juliane trifft, denkt man, sie hat gerade frisch geduscht. Ich habe mal in einem ganz tollen Restaurant gegessen und da kam der Koch aus der Küche und ich dachte, der ist jetzt so ein verschwitzter, fetter Typ, der kam an den Tisch und hat einmal Hallo gesagt und so, Gruß aus der Küche. Und dann dachte ich, der sieht aus, als wäre gerade, hätte er irgendwie einen Marathon gelaufen, sich kurz erholt in einem Whirlpool und dann schön frisch geduscht, eindeodoriert, frisch die Jacke gestärkt und dann an den Tisch gekommen. Und Julian ist auch so jemand, wo du immer denkst, die hat sich gerade frisch gemacht, auf den ganzen Tag.
Kennst du Prominente, die immer unhygienisch aussehen?
Ja.
Tim Melzer zum Beispiel, finde ich, sieht immer aus wie ein alter Schmelzkäse, der jetzt irgendwie gerade die Nacht in Klamotten in der Sauna geschlafen hat.
Ja, genau. Oder leider muss ich auch sagen, Otti Fischer saß kürzlich in einem Restaurant neben mir. Ja. Ich habe die ganze Zeit auf sein Essen geguckt. Weil der Anblick, na gut, da ist auch viel natürlich gesundheitlich, ist es nicht mehr ganz so. Aber der auch hätte sich mal kämmen können zum Beispiel. So ein bisschen so ein ARD-Korrespondenten-Look. ARD-Fernsehkorrespondenten sehen im Fernsehen aus wie Otti Fischer privat.
Ich finde auch, dass Ralf Richter immer so aussieht, als wenn er einen alten im Puma-Käfig geschlafen hat.
Den treffe ich öfter in der Sauna in Köln.
Wirklich?
Ja, öfter. Der ist öfter in einer Sauna.
Der ist ein hygienischer Mensch?
Ja, wahnsinnig hygienisch und ganz angenehmes, nackt sieht er ganz angenehm aus. Also wirklich, finde ich ja wenn man Menschen nackt sieht, die man als Prominente nur kennengelernt hat, ist es meistens so, überhaupt meistens bei Menschen, dass es, die meisten Menschen sind nackt so durchschnittlich, dass man sich hinterher nicht mehr daran erinnern kann, wie sie aussehen. Ich kann mich an mehrere Prominente erinnern, mit denen ich schon mal nackt in der Sauna gesessen habe und ich kann mich aber nicht mehr an deren Geschlechtsteile oder gar nichts erinnern, weil die einfach ganz normal durchschnittlich waren.
Ja, und ich habe mit ganz vielen Prominenten zusammen geduscht nach meinem Promi-Fußballspiel, diese Charity-Veranstaltung. Da habe ich gleichzeitig geduscht. Du wirst lachen, mit Guido Kanz, mit Sascha.
Hat der eigentlich blondiert?
Hat er blondiert? Untenrum alles blondiert, ja.
Ich wusste es. Ich wusste es.
Nee, also der hat, verstehen Sie, Spaß eingesprüht in den Intimbereich. Und dann ist also, der hat mitgeduscht, Guido Kanz, dann hat Sascha geduscht, dann hat Peter Lohmeier geduscht und wer war dann noch dabei?
Damian von...
Nee, der durfte nicht. Der hat bei den Frauen mitgeduscht. Und dann war das auf alle Fälle so, dass ich mit 5 Prominenten da nackig stand und mit denen geduscht habe. Und dann habe ich erstmal geguckt, ne?
Und wer? Wer?
Ich.
Ah.
Also schon ich.
Ja, das ist auch diese Verzerrung, wenn man von oben an sich runterguckt. Übrigens,
ja.
Es gibt jetzt, ich habe mir ein Gadget gekauft. Ich habe mir das Developer-Kit von Oculus Rift gekauft. Das ist eine Virtual-Reality-Brille. Die kann man aufsetzen und man kann darüber zum Beispiel Half-Life spielen. Und die hat so ein kleines Gyroskop eingebaut.
Ja.
Und wenn man den Helm oder den Kopf bewegt, kann man quasi im Spiel nach oben und nach unten gucken. Es ist so, als würde man sich wirklich in Half-Life aufhalten. Und wenn man an sich runterguckt, sieht man sich.
Das ist ja super. Ich habe was Ähnliches. Ich habe mir auch so eine Brille gekauft und da ist ein eingebautes Gyroskop drin. Das ist, wenn du am Gyrostand vorbei bist, kannst du sehen, wie alt das Fleisch ist, was da am Spieß ist.
Naja, ist nicht auch eine App für die Glasses von Google?
Das wäre so toll, wenn es ein Dönerskop geben würde, ne? Damit du immer siehst, wie lange hängt das Fleisch schon an diesem Spieß.
Mir hat mal früher, als Döner noch sehr neu war, Ende der 70er Jahre, ein Freund erzählt, dass Döner nichts anderes sei als einfach nur der Oberschenkel von einem dicken Türken.
Ist das nicht jetzt ein bisschen so provokative Aussage gerade?
Nee, aber das als Kind, also genauso eine Geschichte, wie das meine Mutter mir erzählt hat, im Hals eines Menschen gibt es 3 Röhren, eine für Essen, eine für Trinken und eine für Luft. Wenn man sich verschluckt, dann kommt Essen in die Trinkröhre oder umgekehrt.
Ist es nicht so?
Nein, es gibt eine Speiseröhre, wo alles reingeht und eine Luftröhre.
Aber die sind nebeneinander.
Die sind, ja, das weiß man, die sind so ineinander, die sind wie so ein Twister-Eis, sind die ineinander verdreht.
Ah, kann man sich aber nicht selber mal im Mund...
Wie eine DNA.
Kann man sich das mit einer kleinen Kamera selber mal angucken, wenn man sich die im Mund steckt?
Nee, es ist wie so eine Rutsche, wie diese große Rutsche im Heidepark, so eine Spiralrutsche.
Ja.
Man kann mit einer, so kleine Kameras, obwohl mit einer GoPro könnte es gehen. Wenn man eine GoPro verschluckt und hinterher diesen Minidisc, diesen, wie heißt nochmal, diese SD-Karte,
ja,
dann den Körper wieder verlässt, wenigstens, dann hat man die Informationen, die auf der GoPro waren, dann kann man sehen, wie das aussieht im
Speisebereich. Aber will man manchmal gar nicht sehen.
Will man gar nicht sehen. Ich glaube, ich habe alles voller Polypen im...
Meine Polypen wurden mir rausgenommen.
Oh.
Das ist, als ich bei der Polizei war.
Wieso?
Das weiß ich jetzt auch nicht, das habe ich jetzt gerade einfach so gesagt. Also, ich habe die, nee, wie heißt das noch? Polypen nennt man doch auch Polizisten, oder?
Ja. Warum heißt es eigentlich Peterwagen in Norddeutschland?
Gute Frage, habe ich mal gewusst. Wenn Sie das wissen, liebe Radio 1-Hörer, rufen Sie jetzt an. 0331.
Ich glaube, ich weiß.
Achso, sag mal, warum?
Ich vermute, das ist entstanden, nachdem der Vater von Steffi Graf, der ja bekanntermaßen
Peter Graf
hieß,
abgeführt wurde.
Da, seitdem heißt es Peterwagen, weil Peter Graf, der Vater Steffis Vater Graf, Peter Vater Graf, ist auch blöd, wenn dein Spitzname Vater ist, ne?
Ja.
Peter oder Vater Graf, weil der abgeholt wurde.
Und der wurde abgeholt, und seitdem heißt es Peterwagen?
Genau, vorher hieß es Streifenwagen. Das rührte noch aus einer Zeit, als es so Völkerschauen gab in Deutschland, in den Zoos, wo Schwarze ausgestellt wurden, zusammen mit exotischen Tieren. Und da wurden aus Sicherheitsgründen die Zebras immer in den...
Das ist wirklich interessant zu wissen. Das ist wirklich heute eine richtig Insider-Promi-Sendung, die wir heute machen.
Wir haben
zum Beispiel wissen viele gelernt. Auch nicht, dass zum Beispiel der Begriff Zuschanzen von Michael Schanze kommt, weil der sich immer an kleinen Kindern, also bereichert hat durch Kindersendungen, er gemacht hat.
Genau.
Und deswegen heißt Zuschanzen, sich immer um Geld zu schanzen, ist halt von Michael Schanze, der hat
und
diesen Begriff.
Und in Hamburg, dieser berühmte autonome linksradikale Antifa-Strich namens Sternschanze, der Galao-Strich, die Sternschanze, heißt auch deswegen so, das ist nämlich der Ort, da landen diejenigen, die bei Kinderquatsch mit Michael es nicht geschafft haben. Die nehmen dann irgendwann, fangen die an, Haschisch sich zu spritzen und müssen dann in der roten Flora Diskussionsabende machen.
Kennst du Prominente, die Haschisch rauchen?
Ja.
Wirklich?
Mhm.
Und dann mal einen.
Kann ich nicht machen.
Ich darf auch keinen, aber ich habe die Ahnung, dass früher jedenfalls Sido ab und zu mal.
Früher, aber das ist, ich glaube, das ist ja schon lange her. Früher hat er nicht inhaliert. Er hat mal einen Joint gezogen, aber nicht inhaliert.
Nee,
hat
er
aber
nicht.
Ich würde niemals behaupten, dass Sido.
Nee, würde ich auch nicht. Aber ich war mal mit dem in der Talkshow zusammen.
Mhm, ich
und,
auch.
Und das hat ganz fruchtig gerochen überall.
Ja, es lag nicht an Sido.
Sondern?
Nein, das kann sein, dass du vielleicht einen Wunderbaum noch vergessen hast. Vielleicht bist du beim Aussteigen aus dem Auto mit dem Ohrläppchen am Wunderbaum hängen geblieben und der baumelte dir am rechten Ohr die ganze Zeit rum.
Gibt es eigentlich einen Wunderbaum mit der Duftrichtung Marihuana? Das wird dann immer ärgerlich in der Polizeikontrolle, oder?
Ja, ich habe übrigens letztens hier Know Your Rights gelesen. In Polizeikontrollen muss man sich anders als zum Beispiel, wenn du auf der Straße kontrolliert wirst, weil es gibt routinemäßige Verkehrskontrollen, da darf der Polizist, darf dich anhalten, deine Papiere, also deinen Führerschein, Fahrzeugschein musst du mitführen, du musst aussteigen und den Kofferraum öffnen, aber wenn du zum Beispiel in der Fußgängerzone von einem Polizisten angehalten wirst, kannst du einfach die Arme verschränken und sagen, ich sag gar nichts, ich gebe ihnen nicht meinen Ausweis, sie können mich gerne mitnehmen, aber ich mache überhaupt nichts, was sie sagen. Ist nämlich ein großer Irrglaube, dass man Polizisten antworten muss, man muss mit Polizisten gar nicht reden. Die werden zwar ungehalten und das Schlimmste, was sie machen können, ist einen 24 Stunden einsperren, aber man muss mit Polizisten nicht reden.
Das finde ich gut. Weil manchmal will man auch einfach so nicht reden, oder?
Auch wenn du zum Beispiel einen Verkehrsunfall gebaut hast oder wenn du irgendwie mal wieder versehentlich jemanden abgezogen hast auf dem Alex oder sowas und dann kommt die Polizei und dann sagst du, ich sag gar nichts zu ihnen. Und erst wenn der Brief von der Staatsanwaltschaft kommt, dann muss man überhaupt was sagen. Auch wenn ein Brief von der Polizei kommt und man vorgeladen wird, da kann man sagen, freundlich, Dankeschön für die Einladung, aber ich schlag die Einladung gerne aus, ich möchte mich einfach nicht mit ihnen unterhalten.
Aber weißt du, was Polizisten machen müssen wiederum?
Was denn?
Die müssen dir Auskunft geben, wenn irgendwo eine Straßensperre ist oder irgendwas abgesperrt ist, dann muss die Polizei dem Bürger darüber Auskunft geben, was da gerade los ist. Und deswegen mache ich mir seit Jahren einen Spaß oder eine Freude raus, wenn irgendwo Polizei in Kreuzberg ist, sage ich, was ist denn hier schon wieder los? Und dann müssen die mir das sagen. Und wenn die das nicht sagen, dann sage ich, dann geben Sie mir mal Ihre Dienstnummer bitte. Dann
aber das müssen Polizisten ja auch nicht rausgeben, Dienstnummern. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland, obwohl es ja regional anders, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber in Deutschland müssen Polizisten ihre Dienstnummern und ihre Identität nicht preisgeben.
Müssen sie nicht. Ich gebe jetzt eine ganz andere Nummer raus.
Welche denn?
Und zwar die Nummer der Auskunft, beziehungsweise der Nummer, ich gebe Ihnen jetzt einen heißen Tipp mit einer heißen Nummer und dann gibt es noch einen heißen Song und dann geht's weiter mit unserer heißen Sendung.
Wollen wir uns danach noch ein bisschen weiter über Prominente und Polizei unterhalten, weil ich habe noch weitere tolle Funfacts zum Thema Polizei. Weil es gibt einen Punkt, wenn man Polizisten an einem bestimmten Punkt ihres Körpers berührt.
Kitzelt.
Nein, kitzelt nicht, sondern werden die sofort bewusstlos.
Aber nur
Polizisten.
Oh, das will ich unbedingt wissen.
Gleich nach den Nachrichten hier bei Radio 1. Ich habe den Überblick verloren. Die Nachrichten kommen ja gleich erst, Olli. Weil dadurch, dass wir jetzt nicht live sind heute, lass uns die... Was war das denn?
Das ist hier mein iPad so ein bisschen, weil ich nebenbei ein bisschen rumchatte.
Du, dadurch, dass wir nicht live sind, die Offenheit muss erlaubt sein nach all den Jahren, liebe Radio 1-Hörer, habe ich gerade den Überblick verloren. Wir sind noch nicht über die Nachrichten hinaus.
Aber mein Gott, unser Leben ist ein Rausch.
Es gibt einen Punkt auf jeden Fall, werden Polizisten sofort bewusstlos, wenn man diesen Punkt berührt. Und der befindet sich, das ist ein bisschen riskant, das auszuprobieren, befindet sich direkt hinter der Dienstwaffe. Also wenn Sie mal ein bisschen zu viel getrunken haben und abends, keine Ahnung, unterwegs sind vor der amerikanischen Botschaft oder sowas, einfach mal probieren, ob Sie den Punkt herausfinden. Er befindet sich hinter der Dienstwaffe. Übrigens, auch das ist noch ein toller Polizei-Fun-Fact. Was denn, Olli?
Finde ich sehr witzig. Also,
das aber unsere Radio 1-Hörer wissen, das ist ein Scherz, ist ein kleiner Spaß.
Ja, aber du weißt auch, dass wir immer noch irgendwie eine Aufgabe haben den jungen Hörern gegenüber.
Ja, greifen Sie bitte niemals Polizisten an die Dienstwaffe.
Ich wurde mal vom Polizisten an der Autobahn, also
Kontrolle. Hat jemand Dienstwaffe gegriffen?
Nee, und der hatte hier, da war die Waffe und das Colt war offen, also die Tasche war so auf.
Das Colt?
Also du weißt,
das Etablissement.
Das Etablissement war auf. Und dann war diese Tasche auf und dann habe ich gesagt, ihre Polizeitasche ist auf. Sie wissen, dass ich Ihnen jetzt Ihre Waffe entnehmen kann. Die Polizeitasche. Ja. Und dann habe ich gesagt, Ihre ganzen Sportsachen fallen raus. Ihre Polizeitasche ist auf. Ihre
Polizeitasche.
Und dann habe ich zu dem Polizisten gesagt, Sie wissen schon, dass ich jetzt Ihre Waffe nehmen kann und Sie erschießen könnte. Und das fand er überhaupt nicht witzig. Da haben die meinen Wagen komplett auseinandergenommen.
Und dann war der Verbandskasten abgelaufen. Da musst du 2 Wochen in Haft.
Nee, aber das darf man nicht erzählen jetzt. Nee. Hier. Ich hatte einmal in meinem Leben polizeilichen Kontakt, bin mit auf eine Wache genommen worden.
Und warum?
Weil ich einen Unfall gebaut hatte mit dem Wagen.
Oh, und das war so ein schlimmer Unfall, du hast getrunken dabei, oder wie?
Nein, ich hatte nicht genug getrunken. Also,
das hätte Spaß gemacht.
Ja, ich hatte Alkohol getrunken, allerdings war ich nicht alkoholisiert, um das mal ganz kurz jetzt festzustellen. Ich hatte Alkohol getrunken
gegessen.
Und bin dann in eine Kurve gefahren, und zwar, wenn man auf der Autobahn, auf der A100, auf die Richtung Steglitz, auf den Abbieger biegt, da bin ich dann rüber und es hat geregnet, ich war zu schnell und dann ist der Wagen ins Schleudern gekommen, mein alter Opel Omega, und der Hinterreifen ist weggefetzt, ich bin gegen die Leitplanke geknallt und dann stand ich da im Regen alleine und es war nachts um 4 und ich kam gerade von dem Hören der vorletzten Beatsteaks-Platte, die haben im Studio die Platte gehört, und dann war ich da, hatte auch ein Bier getrunken, war aber wirklich, also ich musste mit wegen Blutkontrolle, aber es wurde alles, war alles okay.
Ach so.
Und dann stand ich da und habe versucht, den Wagen alleine von der Autobahn wegzuschieben.
Oh Gott. Und in so einer Kurve natürlich lebensgefährlich.
Nein, ich bin aus der Kurve rausgeschleudert worden und war wieder auf der Geraden schon. Ach, und da bin ich dann an die Seite gekommen und dann habe ich versucht, den Wagen wegzuschieben, weil ich dachte, ist ja ärgerlich, man will ja jetzt nicht unbedingt mit der Polizei, hat aber eine Stunde gedauert, ich habe den Wagen keinen Millimeter vorgerückt bekommen. Mein Handy war alle, ich konnte auch gar nicht die Polizei rufen. Und dann kam sie zufällig irgendwann. Ah. Und dann haben die mich mitgenommen nach Langwitz auf die Wache. Und dann war neben mir...
Wer hat das Auto weggefahren?
Das wurde dann abgeschleppt.
Ah, okay.
Das wurde abgeschleppt und verschrottet. Und dann war neben mir ein Osteuropäer, der auch da zufällig saß im Warteraum der Polizei, weil er vielleicht irgendwie fast verloren...
Keine Ahnung.
Ja. Dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie denn hier? Und dann hat er gesagt, ich habe Mensch kaputt gemacht.
Er hat einen Mensch kaputt gemacht.
Ja, aber nicht so schlimm wohl. Aber er hat für sich gehauen.
Leicht beschädigt.
Leicht beschädigt, ja. Ja, das war meine einzige Polizeigeschichte. Ich habe noch eine andere, aber die möchte ich jetzt nicht erzählen.
Wieso nicht?
Weil die noch schlimmer ist. Oh.
Nee, komm.
Ich bin der Ralf Richter des Radios.
Es geht ja jetzt auch nicht darum, wir wollen ja eigentlich uns das Maul zerreißen über andere. Zum Beispiel über Jan-Josef Liefers und Anna Loos. Ist das nicht eine unglaubliche Belastung für so ein prominentes Paar? Sie ist ja auch gleichzeitig noch mit... Wo singt sie nochmal?
Nee, sie ist ja auch gleichzeitig noch mit Andrea Gassi zusammen.
Nee, Andrea Loos. Wie heißt sie nochmal? Anna Loos. Mit wem ist sie nochmal zu...
Jan-Josef Liefers.
Genau, und wo singt die nochmal? In welcher Band? Karat?
Freiwild. Nee. Die singt zusammen mit Aki, mit Bosse.
Mit Bosse zusammen bei Freiwild.
Genau.
Also, Anna Loos ist ja auch noch bei Freiwild und die beiden sind ja andauernd, müssen die auf irgendwelche Galas zusammen und er ist wahnsinnig bekannt als Kommissar Börne oder, nicht Börne, sondern als Thiel, ist auch egal, Tatort, ich guck den Scheiß nicht. Als Tatort-Dings ist er bekannt und sie ist auch als Schauspielerin bekannt. Ist das nicht eine wahnsinnige Belastung, die ganze Zeit mit jemandem morgens im Bett zu liegen, den man aus dem Fernsehen kennt?
Ja, ich habe jetzt Jan-Josef Liefers ganz zufällig hier neben mir sitzen.
Oh.
Und er nickt mir gerade hinzu und sagt, ja, es ist eine wahnsinnige Belastung teilweise.
Er möchte aber nicht sprechen, weil ansonsten wird sofort bei Radio 1 das Taxameter laufen. Immer wenn Jan-Josef Liefers redet, wird es wahnsinnig teuer für Radio 1.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Er wird nach Wort bezahlt.
Und außerdem sagt er manchmal so Sachen wie...
Um das mal zu pointieren, ich bin lieber selbst verliebt als selbst verleugnet.
Ja, das war das, Jürgen Drews, ne?
Nee, das war Michel Friedmann.
Ach so.
Aber klingt tatsächlich wie Jürgen Drews, ne? Hä? Zum Beispiel Jürgen Drews ist ein Promi, der seit 20 Jahren oder 30 Jahren eine glückliche Beziehung mit seiner Ramona führt. Und ich glaube, die beiden sind glücklich, weil die haben es geschafft, in der Öffentlichkeit irgendwie ihr Ding so durchzuziehen. Es gibt ja auch so Pärchen, die zerbrechen da dran. Aber bei den beiden prallt das so alles ab, weil die haben die Öffentlichkeit in ihr Leben integriert und schaffen das. Ich finde, es ist ein Vorzeigepärchen.
Ja, finde ich auch.
Auch wenn das Schrottmusik ist, die er macht und sie wahrscheinlich nur durch irgendwie größere Brüste bekannt geworden ist und weil sie die Ehefrau von ihm ist, sind die beiden, glaube ich, glücklich.
Ja.
Was meinst du, welches prominente Pärchen ist noch glücklich?
Ich überlege gerade, mit welchem prominenten Mädchen oder mit welchem prominenten Jungen ich gerne mal eine Beziehung eingehen wollen würde. Wenn du dir jemanden aussuchen dürftest.
Ja, von allen Prominenten auf
ja, ganz. Ja, eine Frau. Mit welcher Frau wärst du gerne zusammen?
Mit Steffi Graf.
Ja, ist eine gute. aber bitte keine Kinder kriegen, Olli.
Warum?
Was ist das? Weil dieser Leistungsdruck, weil das Tennisgehen, was ihr beide ja in euch tragt, das wäre ja unmenschlich für die Kinder.
Das will ja eine Übermaschine werden, das Kind.
Deine Oberschenkel und ihre Oberarme.
Das wird ein Tier werden.
Das Tennistier. Unbesiegbar. Nur mit Kryptonit.
Ich bin schon ganz.
Nee, aber Steffi Graf ist nicht schlecht, weil die ist auf der einen Seite, ich finde, die ist wirklich durch die Hölle gegangen. Also wenn man mit 14 oder noch jünger in den Tenniszirkus da rein geworfen wird und dann so lange so erfolgreich war und anders als Boris Becker eben aus dem Erfolg was gemacht hat, die hat ja dann noch eine Zweitkarriere als erfolgreiche Werbemanagerin gestartet, ja. Steht voll im Leben, hat glaube ich 18 Kinder, hat einen tollen Ehemann, wohnt im alten abgelegten Tigerkäfig von Siegfried und Roy in Las Vegas und ist eine wahnsinnig tolle Frau. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja, ich überlege gerade mal.
Ich glaube, dass André Agassi und Steffi Graf wirklich ein glückliches Pärchen sind.
Glaube ich auch.
Und auch da, die haben es auch geschafft, ihr Leben dann irgendwie. Bei Boris Becker ist ja das große Problem, dass der nur noch sein Erbe verwaltet. Also nur noch, dass er dreimal Wimbledon gewonnen hat. Da kam ja nie wieder was, oder? Ja,
dass dieses Buch.
Und dass er gut pokern kann.
Dieses Buch von Boris Becker, ne, was der jetzt rausgebracht hat, wurde einfach mal den Kübelschmutz über Leute wie Sandy Meyer-Wölden, die nun wirklich sich nie was hat zu Schulden kommen lassen, sondern das immer andere hat machen lassen.
Stimmt.
Das ist wirklich ein absolutes Unding. Und auch nochmal auf Barbara, diese tolle, wunderbare Frau.
Hat er auf die rumgehackt,
und hat gesagt, dass es immer anstrengend war, es lautet Streitereien, dass irgendwann Noah sich zwischen die beiden stellen musste und dann sagen musste, na, Mama, hör auf, Papa zu hauen.
Echt? Tatsächlich?
Ja, hat er geschrieben. Ich glaube ja, also das muss nun wirklich nicht sein. Damit, das ist der Sargnagel auf der Karriere von Boris Becker. Der ist wirklich, das ist unsensibel, das macht man einfach nicht, nachgetreten. Und gerade als Tennisspieler sollte man eigentlich besser nicht mit den Füßen arbeiten.
Das sollte man nicht unbedingt machen, das stimmt.
In der nächsten Stunde hier bei Radio 1, bei Sanft und Sorgfältig, werden wir alles über Boris Becker verraten, was Sie noch nie gehört haben. Dann werden wir außerdem noch klären, mit welchen prominenten Frauen es sich lohnt, eine Beziehung einzugehen. Ich überlege nämlich die ganze Zeit, Sabia Bularusch oder Sylvie van der Vaart?
Sylvie van der Vaart, die hat mehr Geld, weil van der Vaart hat einfach beim HSV einen fetten Vertrag gemacht.
Und aber so. Ich glaube, das muss aber dann wirklich Liebe sein, weil ich bin schon ein treuer Typ eigentlich. Ich möchte nämlich nicht, dass sie da hinter meinem Rücken rumknutscht irgendwie mit anderen.
Soll sie gemacht haben, sagt aber der van der Vaart jedenfalls da.
Der Sabia Bularusch.
Keine Ahnung.
Sag das.
Weißt du, was ich mir für die zweite Stunde wünsche?
Mm-mm. Was denn?
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Der führt auch eine glückliche Beziehung.
Marius Müller-Westernhagen.
Richtig.
Mit sich selbst vor allen Dingen.
Jetzt ein bisschen Musik, Werbung, Nachrichten, Wetter und all die geile Scheiße. Und dann zweite Stunde hier, wieder sanft und sorgfältig.
Checkt das aus, Teens and Twins. Eure YTT Boys. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey Kids, da sind wir wieder.
Hey Teens and Twins, wir sind's. Euer Olli und euer Jan.
Bei Radio Teddy.
Teddy Radio, dem Radio-Regenbogen für richtig coole.
Genau.
Und hi Berlin-Brandenburg, gleich gibt's geile Songs von DJ Bobo.
Und von Jennifer
Rostock.
Richtig.
Und die neue von Casper haben wir natürlich auch noch. Oder kann auch sein, dass die neue von Roland Kaiser ist, das ist ja...
Ist ja, hast du die schon gehört, die neue Casper?
Von Roland Kaiser?
Ne, von Roland Kaiser und von Casper?
Ja, die habe ich schon gehört.
Oder gab es in der Zeitung einen Vergleich, ne? Da wurden die Texte von Casper mit denen von Roland Kaiser verglichen, ja, und das fand Casper gar nicht witzig.
Ja, und da hat er nämlich das Interview mit jetzt.de, glaube ich, dann sein lassen, weil er sich beleidigt gefühlt hat.
Ah, das ist aber auch noch, wenn du jung bist, und ich glaube, der Casper ist noch relativ jung.
Der ist, glaube ich, 21 oder
irgendwie. Dann bist du noch so mega engagiert und dann ist dir das alles noch wichtig und dann nimmst du es auch noch so ernst und so. In 10 Jahren lacht er selber über seine Texte. Aber jetzt darf er das nicht.
Naja, weißt du?
Aber ich lache auch über alte Texte, die ich geschrieben habe.
Andererseits zum Beispiel,
Schrott dabei.
Aber zum Beispiel die Ärzte. Also, als die angefangen haben, waren die, wie alt waren die? 18 oder sowas?
18,
die 15. haben immer gute Texte, also immer Texte, die sie heute auch noch spielen können.
Gabi hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund.
Naja, das ist natürlich, also war zu der Zeit sinnvoll, aber es ist nicht was, was man heute, wo man heute keine Haltung dazu entwickeln könnte.
Claudia hieß es übrigens, Claudia hat einen Schäfer.
Ja, Gabi war von den Prinzen immer. Gabi und Klaus oder sowas, weiß ich nicht.
Ja, aber man kann doch jetzt auch nicht sagen, dass alles, was die Ärzte gemacht haben, pures Gold war, oder?
Nee, nicht alles. Aber ich finde es faszinierend, wie, ich glaube jetzt schon die dritte Generation von Siebt- bis Neuntklässlern irgendwann auf die Musik der Ärzte kommen und das wirklich, das ist für viele junge Gymnasiasten ein totales Soundtrack zur Jugend.
Ich bin selber mit den Ärzten sozialisiert worden, ja. Großer Fan immer gewesen. Wenn man auf ein Konzert von den Ärzten ist, dann denkt man immer, die Fans werden nach der Show direkt eingefroren und dann wieder rausgeholt, weil die einfach auch den gleichen Look haben wie in den 80ern noch, so mit Kajal und mit diesen dicken Pullis und
nee,
so.
Nee, da bist du aber, wann warst du letztes Mal auf einem Ärztekonzert?
Ich war vor 2 Jahren bei den Ärzten auf dem Konzert.
Nee, also es sind wahnsinnig viele junge Leute. Ich habe kürzlich noch in der Straßenbahn einen 12-Jährigen zusammengeschlagen, weil der zu laut die Ärzte gesungen hat. Das sind alles so Gymnasiasten ab 7. Klasse oder sowas, die dann im Rahmen ihrer jugendlichen Aufklärung, der durch die Hormone stattfindet,
ja,
dann anfangen, Texte zu hören, die sie ansprechen, und da sind komischerweise oder sympathischerweise immer noch die Ärzte ganz oben.
Ich weiß nur, dass es bei uns damals irgendwie ganz krass war, dieses Schlaflied zu hören von Farin Urlaub, was so mit gleich kommt das Monster und kratzt
genau, die Augen genau, aus genau, und genau.
So, ne? Das war ja auch alles verboten damals. Und viele Bands haben natürlich auch diesen Reiz, wenn die mal so eine Platte hatten, die auf einem Index waren, dass das die Kids gerade super finden. Bushido hat seine ganze Karriere darauf aufgebaut, dass alles auf einem Index gelandet ist, weil es so wahnsinnig krass war.
Hat aber, glaube ich, bei Bushido jetzt, also ist so, und das wäre ja auch ein schönes Thema.
Ja, also der Unterschied zwischen Bushido und den Ärzten ist, dass die Ärzte qualitativ hochwertige Sachen abgeliefert haben.
Aber Bushido, ich weiß nicht genau, ob das nicht in unserer aller Anwesenheit gekippt ist, das Image von dem, weil der war ja immer der Bad Boy, immer, aber irgendwie hat das in letzter Zeit ein bisschen übertrieben, also der hat einfach keinen Halt in diesem...
Nee, der hat keine innere Mitte.
Nee, also er weiß nicht, wann Schluss ist. Und man muss auch wissen, wann Schluss ist, um...
Der Verein ist ja, glaube ich, auch so alt wie wir. Der ist älter als du auf alle Fälle.
Meinst
und ich glaube, dass man mit 34, 35 nicht mehr darüber singen sollte, dass die Schwule hier so gegen Schwule und sowas. Das macht, sollte man sowieso generell nicht machen, das ist ganz klar. Aber man sollte das auch nicht mehr machen, wenn du 34 bist. Wenn du mit 19 das als Stilmittel, um Leute zu schocken, wenn du das machst, dann kann das noch als Jugendlicher
leicht sein. Weil du selber noch unsicher bist. Mit 19 bist du selbst noch unsicher, in welche Richtung es geht.
Aber wenn du das mit 34 machst, dann hast du einfach selber Angst vor Homosexualität, weil es vielleicht in dir drin steckt. Aber da will ich jetzt auch nicht zu viel...
Sicherheitshalber, weil wir sind ja in Berlin und Brandenburg und das kann sein, dass er der ein oder andere von diesem weit verzweigten. Und Olli, ich muss nur sagen, Bushido ist einer der besten Künstler, den ich überhaupt jemals kennengelernt und wirklich ganz toll. Liebe Grüße und alles super.
Ja, auch riesiger Fan, vor allem hier die zweite Platte war damals super.
Ja.
Du weißt schon, vom Skyline zum Skyline zu Bordstein.
Ja, wie ist deine Haltung zu Casper? Das ist ja ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal.
Ich habe da keine Haltung zu, weil ich die Platten nicht höre. Aber ich weiß, dass alle sagen, das ist ein netter Typ. Und es ist halt auch Musik für junge Leute, die Durchhalteparolen brauchen. Das ist doch völlig okay. Hat man doch selber auch nicht anders gemacht. Also so, dass man sich früher so Musik angehört hat. Also ich höre immer noch zum Beispiel gerne so Classic-Rock-Bands, weil ich das gut finde, wenn Leute einfach mal so ein Lied singen wie Yeah, you fight against the world. Mhm. Come on, let's leave
Here
this
I
place.
Ba-dum,
ba-dum. Genau. Ich finde sowieso, es ist vermessen in Deutschland, vor allem von den ganzen Leuten, immer zu denken, jedes Lied muss eine anspruchsvolle Text, also mir, es muss nicht immer anspruchsvoll sein. Hauptsache, es reißt dich irgendwie mit und holt dich ein paar Minuten ab aus diesem tristen Leben, was du, oder in dieser Situation, in der du bist. Und dann kannst du auch ruhig mal pathetisch sein oder albern. Und das ist nun mal bei Casper so, dass es manchmal sehr pathetisch ist. Vor allem will er in jedem Lied, was ich kenne jedenfalls, abhauen von dem Platz, wo er gerade ist. Aber warum ist denn das immer so? Ich meine, du lebst hier in Berlin, du lebst in Deutschland, dir geht's noch relativ gut und so. Warum tust du so, als wenn du jetzt hier überall hin willst? Wo willst du eigentlich eigentlich hin? Das würde ich ihn gerne fragen.
Casper will weg, aber wo will er eigentlich hin?
Genau, das würde ich ihn gerne fragen.
Aber das ist doch eh so, dass die Antwort auf die Frage, wo man eigentlich hin will, die kommt einem erst, wenn man über 30 ist, wenn man nämlich auf einmal plötzlich da ist, wo man nie hin wollte. Und das ist nämlich das Ziel. Punkt.
Ja. Irgendwann bist du einfach da.
Und wieso ist das eigentlich so, dass in Deutschland Unterhaltung und Musik, zähle ich jetzt mal im weitesten Sinne zur Unterhaltung, immer diesen bildungsbürgerlichen Touch haben muss? Warum muss immer hinter irgendwelchen Sachen mehr stecken? Es muss ja nicht gleich Helene Fischer sein, ja. Aber warum muss eigentlich hinter allem irgendwas stecken? Warum ist nicht einfach mal Quatsch oder einfach mal das platte Gefühl ohne Hintersinn ausreichend für Texte?
Ja, und warum kann man sich nicht auch einfach mal emotional verzaubern lassen von irgend...
Musical zum Beispiel.
Ja, also das
ist... Okay, aber hast du schon wieder. Das ist doch unsere ständige Diskussion. Da hast du nämlich schon wieder, da sagst du, ach ja, irgendwie cheesy und
naja,
viel Scheiße.
Also ich finde das ganz toll, wie die Leute tanzen können und Körperbewegung, wie die das alles drauf haben und so. Ich finde nur einfach, man sollte seine Gedanken nicht singen. Und das ist halt bei Musicals der Fall. Die singen halt so eine Sache wie, ich stehe hier auf dem Berg, du bist mein Sohn und du bist ein kleines Pferdeesel-Baby oder so. Und dann singt es, ja, ich bin ein Pferdeesel-Baby und du bist ganz oben auf dem Berg. Und das sieht man ja alles. Warum singen die das denn dann nochmal?
Um nochmal eine weitere Ebene
einzuführen. Das ist aber keine weitere Ebene, sondern die gleiche Ebene nur nochmal gesungen. Das ist einfach für mich, also Musicals ist ein absolutes No-Go, weil, also ich weiß...
Okay, ich versuch's anders.
Ja.
Was haben die Deutschen eigentlich mit ihrem mit dem blöden Goethe? Was ist jetzt eigentlich, ich habe alles von dem gelesen.
Ja, am und besten fand ich hier Brennen muss Salem und Shining. Das waren meine Lieblingsbücher.
Nee, aber was haben die Deutschen eigentlich mit Goethe? Ich glaube ja, dass Goethe auch zeitlebens, also zu Lebzeiten,
ja,
nichts anderes war als ein überkandidelter Deutschlehrertyp, der einfach allen Leuten kolossal auf die Eier gegangen ist. So ein Richard David Precht-Typ, so ein Raushängenlasser. Weißt du, so einer, der andauernd irgendwie mit offener Hose durch die Gegend gelaufen ist und gesagt hat, guck mal, Freunde, was ich alles zu bieten habe.
Weißt du was? Vielleicht war Goethe tatsächlich so ein neunmal kluger, so ein
Klugscheißer.
Klugscheißer.
Der wäre heute so ein totaler, der hätte einen Sendeplatz im ZDF bekommen und alle hätten dessen Bücher gekauft.
Ja,
totaler Precht. Oder so ein Hirschhausen. So ein Hirschhausen.
Ja.
So ein Hirschhausen.
Schiller war so der Hirschhausen.
Nee, Schiller war ein Precht eher.
Ja?
Ja, und Hirschhausen ist ja viel breiter noch als Precht.
Ja, was war denn dann Precht?
Also Hirschhausen. Precht wäre eher Schiller. Obwohl, Schiller war... Hirschhausen und Goethe ist, glaube ich, total, es schwingt irgendwie Bildung mit, aber eigentlich ist es totales volkstümliche Unterhaltung.
Also mit anderen Worten, Goethe überbewertet.
Goethe hat nichts verhindert, was schrecklich war in der deutschen Geschichte. Trotz Goethe ist alles passiert.
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert im Raum
stehen. Die schrecklichen Episoden der deutschen Geschichte sind alle trotz Goethe passiert. Nee, hat nichts verhindert. Und auch an sich zurückberufen auf Goethe macht's nicht besser.
Wir hören jetzt ein bisschen Musik. Danach gibt's wieder die großen fünf heute.
Mhm.
Wir haben uns was ganz Besonderes ausgesucht. Unsere Lieblingsrubrik. Wir lieben Listen. Der Deutsche ist sowieso ein Statistiker vor dem Herrn. Der Deutsche braucht Statistiken, ne?
Ja, und gleich gibt's die großen fünf Mittelstädte.
Ja, mit Begründung, warum es die großen fünf sind.
Mhm.
Ich freue mich drauf.
Hier ist noch
ein bisschen Musik.
Ja.
Bis gleich.
Alter. Ja, sag doch mal, Olli,
was
die
denn?
Nazis hat es gegeben, obwohl es Goethe gab. Trotz Goethe. Goethe war die Leute, als die Nazis,
ja,
wie meine Großeltern mal sagen, als die Nazis an die Macht kamen, als wären die Nazis eine außerirdische Rasse, die irgendwie auf die Erde gekommen sind, um uns zu beherrschen. Als die Deutschen zu Nazis wurden oder als die Deutschen die Nazis wählten,
ja,
war alles von Goethe geschrieben, was Goethe je geschrieben hat. Die Deutschen kannten Goethe und trotzdem sind sie Nazis
geworden. Aber haben die Nazis sich auf Goethe berufen dabei, als sie Nazis wurden?
Nein. Nein, aber die Leute, die sich auf Goethe berufen haben, haben nicht verhindern können, dass die Nazis an die Macht kamen.
Auf was haben die Nazis sich berufen, aus der großen deutschen Geschichte?
Also,
Wagner
und...
Aber und was Co. noch? Haben die auch Schiller und so? Haben die versucht, eigentlich die großen deutschen...
Schiller, nee, aber eher Heppner.
Haben die versucht, Beethoven zu instrumentalisieren? Heppner, ja.
Heil Heppner. Vorausschneiden, glaube ich, ne?
Ja,
weiß ich nicht. Nee, die haben...
Wird doch gut, wenn die nächste Platte von Peter Heppner Heil Heppner heißt, oder? Es gibt Künstler, die machen so verrückte Wortspiele. Kennst du Wolf Mahn noch?
Kenn ich ja.
Wolf Mahn,
oh Gott.
Von Wolf Mahn gibt es eine Platte, die heißt Soul Mahn.
Ja,
oh Und dann gibt es noch eine in den Mahnsinn.
Oh Gott, ich weiß noch, meine Geschichte mit Wolf Mahn ist, dass ich früher bei einem Radiosender gearbeitet habe und Wolf Mahn auf Promotour war und der Musikredakteur sich jedes Mal, wenn Wolf Mahn eine neue Platte rausgebracht hat, eine neue Ausrede überlegen musste, warum wir Wolf Mahn nicht in den Sender zum Interview einladen konnten.
Und
das war mir ganz unangenehm, weil ich immer gedacht habe, dass Sender sich freuen, wenn Künstler bei ihnen auftreten wollen, aber das ist, habe ich dann erfahren, eher das Gegenteil der Fall oft.
Aber lag es daran, dass Wolf Mahn einfach nicht mit seiner Musik da angekommen ist?
War nicht kompatibel.
Oder weil es ein unangenehmer Typ war?
Weiß ich nicht.
Der hat immer Radau gemacht.
Weiß ich nicht genau, ob man das jetzt im Nachhinein, ob ich da in der Lage bin, das zu beurteilen. Ich glaube, die Musik war nicht genehm.
Ich habe mal Edo Zanki auf sein eigenes Konzert nicht reingelassen. Und zwar als Ordner.
Cool.
Ich habe mal in Itzehoe gearbeitet. in Itzehoe als Ordner gearbeitet, backstage beim Konzert. Als und Edo Zanki, es war der John Lennon Förderpreis. Und Edo Zanki war der Gaststar und sollte auf die Bühne und ein paar Lieder für diese Newcomer-Band singen. Der John Lennon Förderpreis ist so ein Newcomer-Preis in Norddeutschland. Und dann habe ich die Backstage-Tür bewacht und dann kam ein völlig verlotterter Typ mit der Plastiktüte rein. Und dann habe ich gedacht, was will der denn? Ich habe gesagt, hier kommt keiner rein. Und dann meinte er, ja, aber ich muss hier rein. Ich so, du musst hier bestimmt nicht rein. Und ich hatte schon mein CS-Gas gezückt, was ich in der Tasche hatte. Wirklich.
Das ist der Fall. Der billigste, der feigste Backstage-Bewacher aller Zeit mit CS-Gas.
Ja, aber habe ich gemacht, weil ich habe es ein paar Tage vor von Attila bekommen. Attila war der und bei uns in der Security-Szene. Ich war ja mal richtig, ich habe jetzt 10 Jahre als Ordner gearbeitet. Und bei uns in der Security...
Als Leitsordner.
Ja, bei uns in der Security-Szene war Attila der, der immer die Waffen organisiert hat. Der hat immer, zum Beispiel hat er mitgebracht ein Hundeabwehrspray aus Frankreich. Und das Spray war so stark, da hast du einmal jemanden ins Gesicht gesprüht und ist er sofort ohnmächtig geworden. Und ich war total heiß drauf, das auszuprobieren und habe es an dem Tag bekommen, an dem ich bei Edo Zanki gearbeitet habe, bei diesem John Lennon Förderpreis. Und dann kam Edo Zanki völlig verlottert in Hausschuhen und Vollbart und einer Plastiktüte hinten an und wollte da rein. Dann meinte ich, hier kommt heute keiner rein, der hier nicht zugehört. Und hatte schon mein Hundeabwehrspray aus Frankreich schon in der Hand und wollte schon ihm das ins Gesicht sprühen. Und dann ist er aber gegangen und dann stand er aber die ganze Zeit auf dem Parkplatz rum und ist er so genervt rumgelaufen und hat irgendwann nochmal versucht reinzukommen. Dann meinte ich, hallo, du kommst hier nicht rein. Vorne ist der Eingang, kauf dir eine Karte. Und dann habe ich den auch gar nicht zu Wort kommen lassen. Irgendwann lief dann nervös die Veranstalterin rum und meinte, der Zanki, wir suchen den Edo Zanki, der kommt nicht. Und da ist mir dann irgendwie das Licht aufgegangen, dass das vielleicht mit meiner Aktion zusammenhängen könnte. Und dann bin ich gefeuert worden für den Abend und musste im Auto warten, während die Veranstaltung lief, weil mein Einsatzleiter sich geschämt hat.
Man wurde nur für den Abend gefeuert.
Ja, ich bin dann für den Abend, durfte ich nicht mehr da arbeiten, weil auch Edo Zanki das nicht mehr wollte. Dabei hätte der stolz sein können, wie gut ich die Halle bewache, in der er halt spielen sollte. Gab kein Dankeschön für. Willst du auch noch hören, als ich das CS, das Spray dann benutzt habe?
Vielleicht gleich nach dem Verkehr? Ja. Aber ich und dann möchte ich noch mit dir weiter an dem Gedanken feilen, dass eine lustige Idee ist, dass die Firma Leitz eine Anzeige aufgibt, eine Stellenanzeige, eine FAZ und Ordner sucht und Leute sich bewerben. Und der ganze, weißt du, so einfach so dann auch Arbeitsagenturen an die Firma Leitz Leute als Ordner vermitteln und die nichts anderes machen müssen, als halt die A4-Blätter zusammenhalten, weil das günstiger ist als die Herstellung eines Pappordners. Naja.
Gut. Wir wollten dann noch die großen fünf machen.
Ja, die großen fünf. Die großen und die großen fünf Mittelstädte gleich nach dem Service und dem Verkehr und der Haschqualität.
Ich freue mich wahnsinnig. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Mein Rücken. Ich muss meinen Rücken kurz einbringen.
Mach mal. So. Darf ich mal kurz eine Geschichte erzählen? Ganz kurz.
Ja.
Ich habe kürzlich von einem... Ich kann aber dafür keinen Namen nennen, das ist eine anonymisierte Geschichte. Ich habe von jemandem gehört, von einem Prominenten gehört. Mhm. Also es hat mir jemand erzählt, dass ein Prominenter für einen anderen Prominenten versucht hat, das kann ich nicht erzählen.
Doch.
Kann ich nicht erzählen.
Dann fang nicht damit an, jetzt bin ich heiß.
Ich weiß, aber ich kann es nicht erzählen. Bitte. Mir hat ein Verantwortlicher von einem großen Privatsender hat mir kürzlich auf einer Veranstaltung erzählt, dass er mit einem sehr bekannten deutschen Prominenten ein Gespräch geführt hat. Und es ging so um Perspektive und so. Und dann sagte der Prominente am Ende, ja, ich bin ja ganz gut untergekommen und so, aber könnt ihr nicht eine Sendung organisieren für meinen Kumpel? Und der Kumpel ist halt jemand gewesen, der hat auch ein Mini-Prominente, aber der leider, nicht in der Lage war, was aus seinen Gelegenheiten zu machen. Und daraufhin hat dann weil der Privatfernsehverantwortliche in der Situation schon wusste, dass es eher nichts wird, überlegt, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommt, weil der andere Prominente so prominent ist, dass man ihn unbedingt beim Sender halten musste. Und er hat dann quasi gelogen, dass man bestimmt mal einen Piloten aufnehmen werde, also eine Sendung mal probieren würde. Und haben sie dann auch gemacht, um diesen einen großen Prominenten zufriedenzustellen.
Und?
Also, wurde natürlich nichts, aber mit Ansage quasi zu sagen, wir geben jetzt mal einfach einen Betrag X aus, damit einer zufrieden ist, weil sein Kumpel untergebracht ist. Ganz schön krass.
Das ist aber das Quid pro Quo-Prinzip. Und das ist nun mal manchmal auch so, zum Beispiel, ich bin als Musiker bei einer Booking-Agentur und als ich noch sehr, sehr unbekannt war, dann hat halt auch mein Booker gesagt, der auch große Bands hatte, ja, ihr kriegt diese große Band, aber nur, wenn Olli Schulz auch auf dem Festival spielen darf.
Und guck, heute ist es andersrum.
Nee, ich lasse keinen Kleinen bei mir spielen. Also ich unterstütze keine kleineren Bands oder so. Ich habe auch nie Vorprogramm.
Das schlimmste Konzert, auf dem du warst?
Tracy Chapman.
Das kann man. Warum?
Weil, also, das war die Phase nach Talking About the Revolution, wo sie es verweigert hat, Fast Car und Talking About the Revolution zu spielen, weil das ihre großen Hits waren. Sie wollte nicht darauf reduziert werden. Oh, und es krass. War Mitte der 90er, Ende der 90er und man sollte nicht rauchen auf dem Konzert und ich hatte tierisch Bock anzurauchen, hab's dann trotzdem gemacht. Oh. Und dann haben sich alle gegen mich gewandt und das war ganz schlimm und einmal Neil Young leider war auch ganz schlimm. Oh. Obwohl ich riesiger Neil Young-Fan bin, aber Neil Young hat mal ein Konzert gespielt und hatte eine Konzeptplatte über einen Polizisten gemacht. Irgendwie Police Officer, Highway Control Man oder so. Und dann habe ich, die Karte hat 100 Euro gekostet und es war bestuhlt in Hamburg und ich bin mit meiner damaligen Freundin dahin gegangen in das bestuhlte Konzert und er hat akustisch gespielt und hat nur neue Lieder gespielt und hat dazwischen immer ewig lange Monologe über diesen Police Officer gehalten, über den diese Platte war. Und irgendwann wäre ich fast aufgestanden, hätte gesagt, ja, ist ja schön und gut mit dem Police Officer, aber wir sind hier in Hamburg, was sollen wir jetzt tun? Was erwarten Sie von uns? Nun spiel Heart of Gold, ey, spiel Like a Hurricane, wir wollen die Hits hören. Habe ich dann aber nicht gemacht. Und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten und dann haben die ganzen Fans, weil die so angespannt waren, weil das so teuer war, angefangen sich zu beschweren und irgendwann auch gesagt, wir sollen rausgehen. Und dann sind wir da so rauskomplettiert worden, also raus geschickt worden. Es war wahnsinnig unangenehm.
Aus dem Establishment.
Ja, genau. Establishment-Ding wieder.
Frag mich mal ganz kurz, was mein schlimmstes Konzert war. Ich sage auch gar nicht, nur ein ganz kurzer Satz.
Sag, was ist das schlimmste Konzert, in dem du warst?
Fool's Garden.
Oh, da geht... Obwohl ich habe, also wenn es danach geht, ich habe gearbeitet bei Illegal 2001 und ich habe hier bei den Flippers gearbeitet.
Aber Fool's Garden, weil ich gedacht habe, ja, Lemon Tree, cool. Was kommt da noch? Es kam halt nichts mehr.
Nee, und haben zweimal das Lied gespielt. Wetten?
Ja. Einmal am Anfang, einmal in der Mitte, einmal dreimal sogar.
Oh, ich habe mal bei Illegal 2001 gearbeitet. Und
wer ist denn das nochmal gewesen?
Die hatten so einen Hit auch in den 90ern und keine Angst, norddeutsche Band. Und der Bassist hatte eine Leggings im Kuhfellmuster an. Das war einfach auch ein absolutes äußerliches No-Go. Schrecklich war das.
Illegal 2001 gibt's immer noch.
Kann sein.
Illegal 2001 ist eine deutsche Rockband. Schleswig-Holsteinische Städte Bad Bramstedt, Eckernförde, Neumünster, Kiel und Schleswig. Gucken wir mal, was die so für Songs...
Die waren mal ganz angesagt, die hatten irgendwie so ein Lied in... Das ist auch... Der Typ hat so ein ganz liebes Gesicht, der Sänger. Der hat so ein ganz... Das könnte dein Nachbar sein. Und du wirst nichts Böses erwarten von dem. Aber es ist ein Rockmusiker. Bis er anfangen würde zu singen. Also ganz, ganz lieb. Das sah damals schon vor seiner Zeit gealtert aus. Also er sah damals
Thomas
schon.
Lötsch steht hier, ist der Sänger.
Ja.
Bass Fred Sonnenschein. Bestimmt ein Künstlername. Ist Olli Schulz eigentlich ein Künstlername?
Ja. Und... Da gibt's ganz viele so, also Konzerte.
Eigentlich heißt du Geronimo Baldarossi. Geronimo Baldarossi, aber ich nenne mich auf der Bühne Olli Schulz.
Ja, das fräst sich ein bei den Leuten im Kopf, weißt du? Ich finde das halt.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass in deinem Personalausweis Geronimo Baldarossi steht.
Ja, steht da vielleicht sogar.
Oder? Deutsch-Italiener.
Oder Umberto. Oder so.
Na, irgendwas. Bisschen aufpassen mit dem Witz.
Mit dem Umberto-Witz, warum?
Ja, habe ich gehört, das ist da. Den darf man nicht, weißt du?
Ja, haben sie von mir geklaut im Fernsehen.
Haben sie wirklich?
Ja. Wir haben jetzt noch eine große. Liebe Radio 1-Hörer, Sie merken schon, wir schweifen heute so ein bisschen ab.
Ja, aber das ist ja, weil ganz kurz, also das passt ja auch zum Thema prominent und aus Versehen prominent, plötzlich prominent. Die haben von dir einen Witz geklaut im Fernsehen?
Ja, die haben von mir einen Witz geklaut. Ja. Haben sie nicht geklaut, die haben mich gefragt, ob ich einen guten Witz kenne, da habe ich denen erzählt. So, wollen wir jetzt unsere große Kolumne starten?
Du meinst die großen fünf? Ja, warte, ich spiele mal kurz den Jingle. Ja,
wollen wir den zusammen? Ich habe ihn auch hier. Wollen wir ihn auf drei das gleichzeitig?
Das ist warte, Moment. Ja? Eins, zwei, drei.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Sensationell angehört, oder?
Ja, gar nicht, wie ein Hall einfach nur.
Ja, wie gedoppelt, ne?
Die großen fünf Mittelstädte. Olli, wir sind beide Tourtypen. Ja. Ich Comedy, du Musik.
Das stimmt. Aber du ja nicht nur Comedy, sondern auch viel Bauchtanz, oder?
Viel Bauchtanz aus meiner Zeit, als ich noch Bauch hatte. Ich habe aber sehr abgenommen für die Sendung.
So.
Neo Magazin läuft ja in
die großen fünf Sendungen. Die großen fünf Mittelstädte in Deutschland.
Die großen fünf Mittelstädte in Deutschland. Mittelstädte sind Städte, würde ich mal sagen, bis zu einer Einwohnerzahl von 150.000. Grob.
Ja. Auf Platz 5 bei dir.
Auf Platz 5 bei mir ist Aschaffenburg.
Bei mir Karlsruhe. Ich habe mal gespielt mit einer Band aus Aschaffenburg.
Mhm. Ah, guck. Aschaffenburg gehört ja zu Bayern.
Ja.
Ist aber eigentlich der schlechtere Teil Hessens. Man ist in Frankfurt viel schneller als in Würzburg. Aber es ist, finde ich, eine ganz interessante, sehr vom Krieg auch mitgenommene Stadt.
Ich habe mal gespielt mit meiner Punkband damals noch, bevor ich Olli Schulz hieß. Und dann hat im Vorprogramm eine Band bei uns gespielt und die hießen Born in Hard Times. Und der Sänger hat sich vorgestellt mit: Hallo, wir sind Born in Hard Times aus Aschaffenburg. Und wir machen New York Hatecore. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Auf Platz 5 bei mir ist halt Karlsruhe, ist eine beschauliche Stadt, in der wirklich absolut nichts zu holen ist. Du gehst da hin und du weißt, heute Abend hat hier keiner mehr Sex.
Ganz Karlsruhe. Ab 18 Uhr Sexverbot in der ganzen Stadt. Auf Platz 4 ist bei mir Baden-Baden. Ist die Stadt, das ist ein trauriger Fun-Fact,
ja.
Also ein Sad-Fact eigentlich, die Stadt mit der höchsten Selbstmordrate Deutschlands
pro Einwohner. In Baden-Baden, aber da bist du beschaulich da.
Ja, aber auch viele Sanatorien und Menschen, die dann eben zur psychischen Gesundung dahin fahren und eben viele abgestellte Bumstrollers von reichen Russen, die da hingeschoben werden, während sich der Oligarch im Großrussland vergnügt, ja. Muss die Alte halt dann da irgendwie in einem Megaloft in Baden-Baden wohnen. Es ist eine sehr morbide Stimmung da. Der Hauptbahnhof ist ungefähr 70 Kilometer von der Baden-Badener Innenstadt entfernt und man kann auch nur zu Fuß zum Hauptbahnhof. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, die da an den Hauptbahnhof angeboten sind. Und es ist halt eine wahnsinnige Rentnerstadt, ne? Mitten im Schwarzwald, da ist überhaupt nichts los.
Kann ich noch unterbieten, mit meinem Platz 4, Göttingen.
Oh.
Göttingen, wirklich, also eine traurige Stadt. Studentenstadt, viele Maschinenbaustudenten, ja. Karohemd und lange Haare, Karohemd und Samenstau, ja, Studienfach Maschinenbau.
Auf Nirvana hängen geblieben, so, ne?
Ja. Mhm. Und da hängen geblieben kommt man auch nicht gut an als Indie-Musiker, auch nicht als Comedian, würde ich nicht hinfahren. Nee. Und dann habe ich in Göttingen mal gefragt, wo ist denn hier der Stadtkern? Und dann meinte jemand zu mir, wir haben keinen. Also
es in Hannover.
In Göttingen gibt es keinen. Es gibt in Göttingen keinen Stadtkern.
Oje, oje, oje. Ja. Auf Platz 3 bei mir ist Flensburg.
Oh, Flensburg, war ich oft. Flensburg, eine Stadt gibt auf. Kenne ich sehr, sehr gut.
Ne, also Flensburg ist, man läuft durch Flensburg und denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Dänemark ist nah, es ist irgendwie so ein bisschen, man hat das Gefühl, man ist schon in einem anderen Land. Also Deutschland hat eigentlich, Flensburg ist nicht mehr Teil von Deutschland, beziehungsweise das Land hat Flensburg losgelassen, aber Dänemark ist noch nicht bereit, Flensburg aufzunehmen. Und deswegen befindet sich das Land in so einem Identitätsniemandsland, in so einer Grauzone. Man weiß nicht genau, wozu gehört Flensburg eigentlich. Und so fühlt sich das auch an. Die Menschen sind irgendwie nicht greifbar.
Nee, die sind nicht greifbar und sie sind irgendwie auch, aber sie sind nett. Das muss man sagen. Ich bin immer gerne, ich spiele in Flensburg immer Konzerte. Ich kenne auch Leute, die daherkommen und so.
Ja, ja, aber nett, aber unverbindlich.
Nett und auch unverbindlich und auch ein bisschen lethargisch.
Ja.
Also, als wenn die nichts passieren kann.
Ja.
Ne? Also, auf Platz 3.
Bei dir?
Weinheim.
Oh, am Rhein.
Ja, wahnsinnig. Also besteht eigentlich aus einer großen Straße und so ein paar verwinkelten Dingern drumherum. Ist wenig los in der Stadt. Und das Einzige, es gibt keinen Dönerladen. Ich war mal in Weinheim.
Verboten in Weinheim.
Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe Lust, heute noch einen Döner zu essen nach der Show. Hm. Und dann meinen die, ja, Dönerladen gibt's hier keinen. Aber wirklich 5, 6, ich dachte, die wollten mich verarschen. Ich so, muss in jeder Stadt gibt's einen Dönerladen. Und die meinten, nee, bei uns gibt's keinen Dönerladen in Weinheim. Weinheim, wahnsinnig deprimierend, wahnsinnig leer, aber schöne Umgebung. Und die haben ganz tolle 80er Jahre Hotels.
Überhaupt, das ist auch mein Platz 2. Eine Stadt, die vor 80er Jahre Hotels aus allen Nähten platzt, um ein schiefes Bild zu verwenden, ist Saarbrücken.
Oh ja.
Saarbrücken ist die Hauptstadt vom Saarland. Ich war erst zweimal in meinem Leben da und war da direkt in so einem komischen Merkur an der, wie heißt der Fluss? Saar? Untergebracht. Ja. Und ich habe da gelernt in Saarbrücken, dass die ganzen Franzosen immer zum Geschlechtsverkehr nach Saarbrücken kommen, weil Prostitution in Frankreich verboten ist und alle Franzosen mit hormonellem Überdruck reisen dann in das größte Bordell Europas, nämlich, beziehungsweise, also ganz Saarbrücken ist das größte Bordell Europas. Sehr, sehr viele Bordelle, die meisten Bordelle ever in Deutschland,
ja.
Und die meisten, ich glaube, Sterne-Restaurants pro Einwohner. Also man kann gut essen und bezahlten Sex in Saarbrücken. Aber ansonsten ist eher wenig los.
Saarbrücken wird ja auch, also das Saarland wird ja auch nicht so richtig akzeptiert. Ich habe das ja selber mal in deiner Sendung gelernt. Im Notfall kann die Bundesrepublik Deutschland Saarland also so absprengen. Ich glaube, so ähnlich wie ein...
Wie ein Salamanderschwanz.
Wie ein Salamanderschwanz.
Genau, also um den Gegner zu verwirren. Und total lustig, dass Saarbrücken an dem Westwall grenzte und deswegen wahnsinnig zerstört, kaputt gebombt von den Alliierten. Ja. Da war, weil es gibt ja einen Unterschied, gerade bei kleineren und größeren Städten, ob nur Krieg aus der Luft, wie zum Beispiel jetzt Köln ja. oder so. Also Köln war so kaputt, da musste keine Artillerie drauf mehr gefeuert werden.
Aber war Köln nicht auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg kaputt?
Köln war vor dem Zweiten Weltkrieg kaputt, aber danach erst recht richtig kaputt. Mhm. Aber Köln war so kaputt, da lohnte sich Artillerie nicht mehr so richtig. Aber dann gibt's eben auch Städte wie zum Beispiel Berlin, die eben belagert wurden und kaputt gebombt wurden. Das sind nochmal ganz andere Städte. Und Saarbrücken hat alles abbekommen. Außer Luft, Artillerie und nochmal Scharmützel über mehrere Wochen am Westwall. Und das siehst du der Stadt an, da steht wirklich kein Stein mehr auf dem anderen.
Ach. Traurig.
Der Krieg, das ist der Krieg. Und wir haben ihn vom Zaun gebrochen, muss man der Fairness halber sagen. Wir sind an allem schuld.
Sehr dumm gewesen. Auf Platz 2.
Ja, das war Platz 2 bei mir.
Achso, bei mir Bielefeld.
Oh, ja.
Also mehr mittelstädtische Stadt geht eigentlich kaum, finde ich.
Gibt es ja diese komische Internetlegende, dass Bielefeld nicht gibt. Ne? Will ja, keiner mehr.
Will langweilig. Keiner mehr hören, war auch langweilig. Aber ich bin immer in Bielefeld. Die Leute sind dankbar, wenn man vorbeikommt und jeder sagt, und jeder junge Mensch in Bielefeld erzählt mir, dass er gerade plant, die Stadt zu verlassen. Also das hört man auch. Es gibt aber noch so richtig schöne Jutes, da wird auch noch, also so Jugendzentren, da spiele ich immer, wenn ich in Bielefeld bin, spiele ich meistens im Jugendzentrum und da wird das Chili con Carne noch mit den Füßen gestampft. Also
das Fleisch ist das, was von den Füßen abfällt.
Nee, da gibt es übrigens noch Chili con Carne natürlich, ne?
Ah, klar, natürlich. Das ist politisch auch eine Uni in der Nähe.
Ja, genau. Auf Platz 1.
Der Mittelstädte Deutschlands ist bei mir Bremerhaven. Habe ich eine sehr enge Beziehung, ist die Nummer 2 im Bundesland Bremen.
Ja.
Also Bremerhaven ist als Stadt eigentlich nicht existent, sondern nur als Ansammlung von touristischen Highlights. In Bremerhaven ist so hässlich, dass in Bremerhaven wurde das Auswandern erfunden. Deswegen gibt es in Bremerhaven das Auswandererhaus. Und wirklich, gibt es wirklich. Und alle Leute sind durch Bremerhaven immer nur durchgefahren. Dann von Bremerhaven aus wurde ja quasi, haben die Deutschen die Welt erschlossen. Wusstest du, dass 50% aller Amerikaner deutsche Wurzeln haben? 50% aller US-Amerikaner
Allah.
Haben aller. 50% stammen ursprünglich aus Deutschland und die meisten sind über Bremerhaven aus dem traurigen deutschen Reich der vorletzten 3 Jahrhunderte über Bremerhaven in die Vereinigten Staaten
gerade. Ganz fürchterlich, auch wenn Markus Lanz die Weltstars aus Amerika anspricht, ob sie denn Amerika mögen, dann wird immer gerne gesagt, ja, ich habe sogar Verwandte in Amerika oder in Deutschland oder ich habe deutsches Blut in meinen Adern.
Genau.
Und das wäre dann schön, wenn Markus Lanz dann mal sagen würde, hör mal, 50% von euch Vollpfosten sind hier irgendwie verwachsen mit uns.
Genau.
So, ne? Aber das macht er nicht, sondern er sagt, echt, das ist ja klasse, toll.
Sensationell, spektakulär.
Ja, genau, spektakulär.
Und ich muss noch ganz kurz zu Bremerhaven erzählen, weil Bremerhaven wird so stiefmütterlich behandelt im Bundesland Bremen. Die haben ein eigenes Kennzeichen gehabt eine Zeit lang, BHV.
Ja.
Dann wurde das abgeschafft und dann haben die Bremerhavener das Kennzeichen HB, dann ein Buchstabe und 4 Zahlen. Also wenn man ein HB ist das Kennzeichen für Bremen, Hansestadt Bremen. Wenn man ein Auto sieht mit HB, ein Buchstabe danach und 4 Zahlen, das ist immer ein Auto aus Bremerhaven. Und in Bremerhaven gibt es das Highlight meiner Jugend und meiner Kindheit, das alte U-Boot. Ein altes Zweiter Weltkrieg U-Boot, was da im Hafen
liegt. Ich weiß,
da
war ich auch schon drin.
Und da kann man dann durchlaufen und sich angucken, wie das riecht total nach Diesel und also man könnte dann immer noch gegen England fahren, so gut in Schuss ist es. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Bremerhaven für mich die Top-Mittelstadt ist. Und es gab in Bremerhaven gelbe Ampeln, weil der Amerikaner hatte Bremerhaven, genau wie Bremen, unter seiner Verwaltung und die haben da gelbe Ampeln angeschraubt. Bremerhaven und ich glaube Braunschweig sind die einzigen Städte Deutschlands, in denen es noch gelbe Ampeln gibt, also wo das Gehäuse außenrum gelb ist.
Verstehe, das wusste
interessant,
ich
oder?
Ja, das sind interessante Background-News, die du für mich hast.
Und bei dir, was ist bei dir auf eins der großen
Emden, fünf? Emden. Ich war im Otto-Haus und habe Otto Walkes besucht, beziehungsweise das Otto-Haus. Das habe ich, glaube ich, neulich schon mal erzählt in der Sendung. Und dann wollte ich Emden mir angucken. Es ist ja in Ostfriesland, wunderschöne, kleine, beschauliche Stadt, habe ich gedacht. Dem ist nicht so. Die ganze Stadt besteht nur aus Klinkerbau. Es ist wirklich wahnsinnig langweilig. Und wir wollten eigentlich nach dem Besuch im Otto-Haus noch eine Nacht in Emden bleiben und am nächsten Tag zurück und haben uns entschieden, schon nach dem Otto-Haus direkt zurückzufahren, weil es einfach nicht zu ertragen war. Weil es einfach so eine Genenlehre. Aber es ist alles da. Die Leute sind auch nett. Leicht
haben die auch einen Lidl? In Emden?
Die haben einen Lidl und zwar, das ist ja in allen Mittelstädten so, du fährst rein in die Stadt und fährst erstmal durch eine Automeile, dort findest du erstmal einen Sexshop, dort findest du einen Lidl, dort findest du hier einen Baumarkt und was findest du noch? Ein Bowlingcenter. Und das ist genauso in Emden auch gemacht. Ja. So, ne?
Das war ganz gut, dann weiß man immer, wo alles ist. Wenn man so Dinge wieder, auch Fußgängerzonen zum Beispiel, dass Fußgängerzonen eigentlich immer die gleichen sind, überall.
Wir haben die Sendung heute angefangen mit einer TKKG, mit dem Intro von TKKG. Ich würde sie auch gerne mit einem TKKG-Thema heute beenden,
die Sendung. Sind wir schon am Ende? Wollen wir jetzt mal noch einen Song machen und dann zum Ende kommen?
Ja, wir haben aber schon so lange geredet. Wir haben noch ein paar Minütchen. Wir können jetzt noch einen Song machen oder sagen wir Tschüss und ich frage dich nochmal meine TKKG-Frage.
Okay, also erstmal einen Song. Bis gleich.
Bis gleich.
Nigelito Loveless.
Olli, du hast noch ein Date mit Judith Mikol heute, ne?
Ja, genau, die wartet, wir haben jetzt gleich Feierabend und dann werde ich heute schön mit Judith Mikol Abendbrot zusammen auf der Raststätte
essen. Du hast aber kein, das Auto ist nie aufgeräumt bei dir.
Wir gehen heute,
ja. Nie ist dein Auto aufgeräumt.
Ich weiß, das ist nur mal, weil ich halt die meiste Zeit des Tages im Auto verbringe und auch wahnsinnig viel esse im Auto.
Du musst mal dein Auto aufräumen.
Ja, mache ich ja ein bisschen. Also wenn man nicht mehr durchs Fenster gucken kann, weil der Müll so hoch ist, dass ich die Ampelschaltung nicht mehr, also die Kupplung nicht mehr finde, dann fange ich an aufzuräumen. Ja. Ich bin so ein Automessi ein bisschen. Das bin ich wirklich. Ich bin zu Hause bei mir picobello, das weißt du. Aber automäßig bin ich echt ein Messi.
Oder war das andersrum? Warte mal. Wie rum war es richtig?
Ich würde dich als Experte gerne fragen.
Ja.
TKKG, ne? Hast du auch als Kind gehört? Haben wir alle gehört. Welche Stadt ist Vorbild für die TKKG-Stadt?
Hamburg.
Nee. Ich würde immer so eine Stadt sagen, da irgendwo im Harz oder so. Oder vielleicht.
Echt?
Oder so im Bonn.
Ich weiß, dass Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sind in Neustadt. Und Neustadt gibt es ja mehrere. Neustadt am Rübenberge, Neustadt am. Weiß ich nicht. Neustädte gibt es ja viele. Und Neustadt ist das Vorbild bei Benjamin Blümchen.
Ja, dann ist es vielleicht auch bei TKKG. Gut, Frage beantwortet.
Das war nur, weil du jetzt schnell Feierabend machen möchtest. Wenn Judith Mikol dein Auto zeigen willst. Ja.
Was soll ich denn, wie mache ich das denn gleich, wenn ich mit ihrem Auto sitze?
Vielleicht machst du schön im Motorraum irgendwie noch einen alten Smoothie-Rest warm, der noch hinten auf der Rückbank rumliegt.
Was soll ich denn mit ihr reden?
Oh, weil jetzt frag mal irgendwie, ob sie reinlich ist.
Ja. Vielleicht räumen wir erstmal zusammen. Das wird uns jetzt zusammenbringen, wenn wir zusammen das Auto erstmal ausräumen. Ja,
dann kriegst du den Kercher und du kriegst die Schneeschippe und du machst erstmal schön 2 Stunden das Auto sauber.
Und das schweißt dann ja auch zusammen.
Vielleicht, wenn du ganz lange das Auto aufräumst, vielleicht kommt am Ende Mercedes zum Vorschein. Ich dachte jahrelang, ich habe so einen alten Opel Ascona, aber es ist in Wirklichkeit eine S-Klasse.
Ja, genau.
Eine neue. 2011.
Ja, ich weiß es auch nicht. Wir fahren schön auf die Autobahn und gehen dann schön an der Raststätte hier Alsenbrücke, gehen wir was essen.
Oh, schön, ne? Irgendwie Karazza warm machen.
Schön Karazza und Kakao und dann gucken wir, wie der Abend noch wird.
Karazza und Kakao ist übrigens das gleiche wie Mentos und Cola Light. Mal ausprobieren.
Liebe Radio 1, wenn Judith Mikol und Olli Schulz sich nicht mehr melden hier, dann sind wir durchgebrannt.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.